SBS in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudy Latour. Im Studio war für das heutige Programm der Dirigent Dr. Nicholas Milton. Am 23. Februar beginnt die Konzertsaison in Willoughby mit einem spektakulären Galaabend. Das Thema ist das Wiener Opernhaus. Der künstlerische Direktor und Dirigent Dr. Nicholas Milton ist weltbekannt. Er kommt ursprünglich aus Australien, arbeitet aber seit vielen Jahren auch in Deutschland und Österreich und mit berühmten Orchestern auf der ganzen Welt. In Willoughby jedoch ist er zu Hause. Dort wuchs er auf und kennt viele Mitglieder des Orchesters seit seiner Jugend. Deshalb macht es ihm immer eine besondere Freude, mit ihnen zusammen das Publikum für die Musik zu begeistern. Gleichzeitig dirigiert er zurzeit auch die Puccini-Oper La Bohème am Sydney Opernhaus. Er spricht mit mir unter anderem über die Aufgaben des Dirigenten und darüber, was macht überhaupt einen guten Dirigenten aus. Außerdem geht es um die unterschiedlichen Auffassungen darüber, was ein musikalischer Direktor und ein Dirigent in Deutschland versus in Australien alles so machen muss. Zum Beispiel ist er beim Göttinger Sinfonieorchester, wo Nicholas Milton auch angestellt ist, in einer Saison für 150 Programme verantwortlich, auch diejenigen, die er selber nicht dirigiert. In Australien sind die Aufgaben anders verteilt. Da macht ein Chefdirigent etwa 6 bis 8 Programme, wie wir im Interview erfahren. Ja, erstmal herzlich willkommen bei uns im deutschen Programm, Dr. Nicholas Milton.
Danke, ich freue mich, hier zu sein.
Vielleicht mögen Sie sich als erstes kurz vorstellen, denn Ihre Biografie und Ihre gegenwärtigen Tätigkeiten, die lassen mich schwindeln.
Naja, mein Name ist Nicholas Milton. Ich bin eigentlich in Australien geboren, aber dann in 2004 hatte ich meine erste Gelegenheit, nach Deutschland zu gehen. Und dort habe ich, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, bin ich dorthin gegangen. Und ich hatte eigentlich ein Gastspiel in Jena, in Thüringen. Und das war dann eigentlich eine lustige Geschichte, weil in den Jahren davor habe ich mich trainiert als Dirigent. Aber es ist schwierig, wenn man Geige spielt ist oder Flöte, man kauft das Instrument und dann man kann üben. Aber mit Orchester ist es nicht so einfach. Und deswegen, wie soll ein Dirigent seine Kunst lernen? Jeder Dirigent muss seinen Weg finden oder ihren Weg. Naja, ich hatte dann die Gelegenheit, da irgendwie, nachdem ich 300 Briefe geschrieben habe, könnte ich nach Deutschland kommen. Ich hatte eine einzige Antwort von damals 300 Briefe über 2 Jahren, wo ich versucht habe, nach Deutschland zu gehen. Und diese Antwort, das werde ich immer erinnern, es war von Hof, von der Hofer Symphoniker. Und Jahre später, 15 Jahre später, habe ich diese Geschichte an die Musiker in Hof gesagt. Die waren begeistert. und 2004 hatte ich meine erste Gelegenheit, ein Gastspiel, ein Gastdirigat in Jena zu machen. Und da bin ich irgendwie in Deutschland gekommen, weil nach diesem Gastspiel, Gastdirigat, haben die Musiker gesagt, ja, der ist gut. Wir sollten ihn auf unsere Liste, weil die haben gerade gesucht, einen Chefdirigenten. Dann diese Stelle habe ich bekommen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Und das war unglaublich schwierig, aber wunderbar. Und dann habe ich 7 Jahre in Jena als Generalmusikdirektor gewirkt. Jetzt bin ich auf meine dritte feste Stelle in Deutschland.
In Göttingen?
Jetzt in Göttingen. Inzwischen war ich Generalmusikdirektor am Saarländischen Staatstheater.
Ja, ich weiß, da fliegen einem die Namen nur so um die Ohren, wenn man ihre Biografie anschaut. Aber wie Sie eben schon erwähnt haben, ist man als Dirigent ja eigentlich auch, soweit ich das verstehe, darauf angewiesen, mit dem Orchester sprechen zu müssen. Was ist eigentlich die Aufgabe eines Dirigenten? Und in Kombination mit dem musikalischen Direktor scheint das ja oft einherzugehen. Sie sind der Chef vom Ganzen sozusagen, nicht wahr?
In Deutschland sind die Erwartungen von einem Chefdirigenten komplett anders als die Erwartungen in Australien zum Beispiel. Komplett. In Australien, der Chef, typisch von den Stadtorchestern in Australien, es gibt nur 6. Jede Stadt hat einen.
Oh, das ist auch ein großer Unterschied
zu Deutschland. Das ist auch der erste Unterschied, wo in Deutschland jede kleine Stadt hat. Und jetzt ist diese Orchesterlandschaft eigentlich erkannt von UNESCO als etwas zu schätzen. Das ist der erste Unterschied. Aber eigentlich, ein Chef wird hier typisch ein bisschen mit der Artistic Administrator diskutieren. Ja, ich würde gerne die Beethoven 7. machen und Bruckner 6. Und dann der künstlerische, die Artistic Administrator macht das Programm für das Orchester und der Chef macht sein Programm typisch 6 bis 8 Wochen im Jahr. Und das war's.
Aber Sie können entscheiden dann als Dirigent und als künstlerischer Direktor, welche Stücke gespielt werden. Das liegt an Ihnen oder ist das in Absprache?
In Australien, das ist immer so, der Chef kann entscheiden. Und natürlich, das ist Absprache-Sache, aber auf jeden Fall, das wird gesprochen. Aber in Deutschland ist es komplett anders. In Deutschland, auch in Jena, in Saarbrücken und jetzt in Göttingen, habe ich die Verantwortung für alle Konzerte. Alle Programme. Ich habe keinen Artistic Administrator. Ich habe natürlich Leute, die die Künstler, die Agenturen dann fragen, ist dieser Künstler verfügbar als Gastsolist für dieses Programm? Aber mein Orchester macht 150 Programme im Jahr.
Und dafür sind Sie verantwortlich für alles?
Für das Programm, ja. Ich muss nicht alles dirigieren.
Nee, aber...
Aber ein typischer Chefdirigent in Australien macht, sagen wir, 6 bis 8 Programme. Vielleicht jedes Programm 2-mal, das ist 12 Konzerte. Ich mache im Jahr 50 Konzerte in Göttingen.
Ich verstehe nicht, wie Sie das hinkriegen.
Naja, und deswegen bin ich dazu Chefin in Canberra und in Willoughby. Aber das sind dann die australischen Erwartungen, die australische System. Und das ist dann anders. Aber auf jeden Fall, ich freue mich so sehr, in Deutschland zu sein, weil das ist wirklich, man kann überall arbeiten. Und man kann dann tief in die Musik gehen. Man entdeckt, man lernt über das Machen. Was sagen die Deutschen? Üben macht das, der Meister.
Üben macht den Meister, ja.
So ist es.
Und wenn Sie dann ein Stück auch dirigieren, versuchen Sie, es so zu machen, wie Sie glauben, dass der Komponist sich das gedacht hat? Oder legen Sie dem noch eine eigene Interpretation, Ihre persönliche Note mit rein?
Ich denke, das ist genau die Frage, was uns Dirigenten trifft die ganze Zeit. Die Partitur ist eigentlich, was der Komponist für uns gelassen hat. Und da müssen wir mit ganz viel Integrität daran gehen und gucken, was wollte er damit sagen. Und dann natürlich, es steht Allegro, aber was ist Allegro? Manchmal ist eine Metronom-Markierung da. Man kann dann entscheiden und wenn man da mit einem kleinen Kammerorchester spielt oder ein großes Orchester, dann verändert sich das Tempo. Wenn man in einer trockenen Akustik ist oder in einer Kirche ist, man muss das komplett anders...
Langsamer wahrscheinlich, wegen dem Echo?
Naja, genau. Mm. Aber es gibt ganz viele Faktoren, die dazu in Frage kommen. Und der Dirigent muss das alles ganz schnell abwägen. Was braucht man hier? Was sollen wir machen? Wenn man so einen Spieler im Orchester hat, der irgendwie Schwierigkeiten mit dieser kleinen Solo hat, dann bringt es gar nichts. Wenn ich merke, ich kann ihn töten da mit meinem schnellen Tempo, aber wenn ich das einen Tick langsamer mache, kann er das schön künstlerisch leisten und gestalten. Und das sind die ganze tausende kleine Dinge, was man einfach merken muss und intuitiv und absichtlich schnell reagieren muss. Und das macht Spaß. Sie haben gefragt, was ist eigentlich die Aufgabe eines Dirigenten? Das ist, ich glaube, inzwischen ganz klar für mich geworden. Nämlich, die Aufgabe von Dirigenten ist, die Musiker zu inspirieren, ihr Bestes geben zu wollen. Und das ist so mein so quasi Mantra inzwischen geworden.
Ja, Sie sind sehr enthusiastisch, habe ich in einigen Kritiken gelesen. Wie können Sie diesen Enthusiasmus für die Musik übertragen auf die einzelnen Musiker, auf das ganze Orchester? Wie machen Sie das?
Also ich glaube, es muss ehrlich sein. Künstler müssen ehrlich sein. Und ich muss Sie haben auch gefragt, ob ich jetzt als Chef die Stücke, die ich dirigiere, auswählen kann. Mhm. Und das kann ich als Chef. Manchmal als Gast kann man das nicht. Aber auch wenn ich als Gast irgendwo hingehe, ist es mir immer wichtig, daran zu glauben, in den Wert von dieser Musik und irgendwie die Musik zu lieben. Natürlich, man liebt ein Tschaikowski-Symphonie anders, als man ein Beethoven-Symphonie liebt oder ein Klavierkonzert von Mozart. Aber man muss diese ehrliche Respekt und Liebe und Gefühl für die Musik haben, wo man wirklich diese Musiker inspirieren kann, wirklich mit voller Begeisterung und voller Einsatz in die Musik zu gehen, dass wir alle diese Reise in die Tiefe der Musik genießen können und spüren können.
Ja, dass die Technik automatisch ist, dass die Musiker, ich stelle mir das so vor, dass die Musiker alles sowieso eigentlich auswendig können, obwohl sie vielleicht eine Partitur vor sich haben. Und dass sie dann nur noch in das Gefühl, in die Seele gehen können, um die Musik auszudrücken. Ist das das Ziel?
Ja, es ist irgendwie so in die Richtung. Natürlich, manchmal dirigiert man ein Stück, was die Musiker gar nicht kennen. Eine vielleicht unbekanntes Stück von Sibelius oder Nielsen oder Schostakowitsch. Die Musiker kennen natürlich die ganze Beethoven-Symphonien. Aber es gibt Musik, was die Musiker, aber eigentlich, sie haben recht, am Ende, das Ziel ist, dass man versteht die Musik und dann in dem Moment des Konzerts, in diesem Moment der Zeit, können wir dann frei gestalten. Leonard Bernstein hat gesagt, ja, Musiker sind so wie Bildhauer. Aber man haut nicht mit Holz oder Marmor, aber sondern mit Zeit. Und das ist
das
irgendwie
ist schön.
Das ist eine schöne Idee. Und das, genau das machen wir. Und diese Zeit ist dann weg. Genau wie das weggeschnittene Holz ist weg. Nie wieder zurück auf das Ganze. Mm. Und die Zeit geht. Und dann der Klarinettspieler nimmt ein bisschen Zeit da. Und dann im nächsten Tag kann man sagen, oh, er war ein bisschen schnell da, dann gehe ich hier ein bisschen langsamer. Oder machen wir weiter mit diesem Tempo und dann später. Und man kann dann ganz schnell reagieren auf den Moment. Und das ist, was unglaublich schön ist. Ich kenne keinen anderen Beruf, wo wir eigentlich da 100 Leute sitzen und ein steht. Und die Idee ist, dass wir diese Zeit und unser ganzes Leben gewidmet haben, etwas schön zu kreieren in diesem Moment der Zeit.
Sie waren vorher ja auch, ganz früher waren Sie auch erster Geiger und haben sich dann entschlossen, das Dirigieren als Karriere zu suchen. Warum haben Sie sich so entschieden? Ich könnte mir vorstellen, dass man das auch vermisst, dann ein Instrument spielen zu können, was man eigentlich immer sehr gut gespielt hat.
Ja, das fasziniert mich auch, dass ich die Geige gar nicht vermisse.
Aber
ich habe, ja, wirklich. Ich habe auch als Geigespieler immer gewollt, wirklich ein breites Spektrum von musikalischen Aktivitäten zu haben. Deswegen habe ich auch Klavier gelernt in der Schule und ich habe auch Orgel gespielt. Ich habe kurz Flöte gespielt, das war unerfolgreich.
Dabei ist das so viel einfacher als Geige.
Ja, aber ich hatte keine Begabung dafür. Und dann später, als ich in Juilliard war, habe ich Dirigieren angefangen. Und dann habe ich bemerkt, es ist schwierig. Niemand gibt mir ein Orchester, ich habe keinen Kontakt, ich habe kein Netzwerk. Ich hatte irgendwie, es war nur auf der Seite irgendwie. Geige war immer meine Hauptrichtung. Und dann hatte ich ein Angebot von Adelaide, nach Adelaide zu gehen als Konzertmeister von diesem tollen Orchester, Adelaide Symphony, was auch Oper macht und Ballett. Und das ist eigentlich ein einziges Orchester in der australischen Landschaft. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und dann habe ich das 6 Jahre gemacht. Ich habe es total genossen. Aber in der Zeit, während dieser Zeit in Adelaide, habe ich allmählich mehr und mehr Gelegenheiten gefunden, irgendwie vor den Musikern zu stehen, manchmal mit Geige, aber eigentlich ohne Dirigent, außer mir. Und dann, das war eine ganz schön langsam und elegant und ohne Stress, stressfrei Verwandlung. Und das war schön. Ich habe nie gesagt, ja, ich möchte jetzt Dirigent. Irgendwie ist es passiert. Und das ist schön. Eigentlich, das ist eigentlich ein Spiegel von, wie dieser Beruf geboren ist, weil am Anfang es war kein Dirigent. Es war nur Konzertmeister, die vor dem Orchester und mit der Musik, der mit der Zeit komplizierter wurde. hat man bemerkt, ja, wir können Zeit sparen finanziell, wenn jemand da das alles organisiert. Und so ist dieser Beruf geworden.
Ah, wann war das denn?
Das war nach Mozart.
Ach so.
Aber in Mozarts Zeit, das waren keine Dirigenten. Lully, in dieser Zeit, in der 18. Jahrhundert. Und dann sehr, sehr allmählich und dann irgendwann ist der Dirigent in dieser Kultstatus geworden. Aber eigentlich, sie fragen Musiker, was die meinen. Und die sagen, ja, der ist gar nicht notwendig, der Mann, der vorne steht.
Ich könnte mir das schwer vorstellen, so viele Leute zusammenzuhalten. Denn obwohl es ja sicherlich in den Orchestern, mit denen sie arbeiten, immer tolle Musiker sind, da weiß doch einer, der da vorne ist, der kann doch nicht unbedingt hören, was da vorne der andere spielt. Da muss doch einer sein, der das zusammenhält.
Meine Art von Dirigieren ist auf jeden Fall, diese kammermusikalische Qualität zu haben, dass wirklich der Dirigent ist kein Zentrum, sondern der ist eigentlich ein Facilitator, der alles macht da, um das wirklich einfach die Musiker helfen, ihre Dinge zu machen und nicht in den Weg stehen. Es gibt diese Geschichte von der alte Geiger, der gestorben ist und er geht zu der Himmel. Und St. Paul sagt ihm, herzlichen Glückwunsch, du kommst in der Himmelorchester. Und er geht zu der ersten Probe und diese ganzen legendären Künstler sitzen da im Orchester. Heifetz und Tosk und Rostropowitsch, alle die beste, James Galway, die beste Musiker von aller Zeit in der Instrument. Und er sagt, oh, er sagt zu seinem Pultnachbarn, wer ist der Dirigent? Naja, das ist Gott. Und er fragt ihn, oh, und wie ist er? Naja, nicht schlecht, aber manchmal denkt er, er sei Karajan.
Das ist lustig. Ja, das ist vielleicht das beste Orchester, was man sich vorstellen kann, was Sie da gerade beschrieben haben. Und Sie arbeiten ja mit auch vielen weltberühmten Orchestern in London, in New York, überall. Jetzt sind Sie mit dem Willoughby Symphony Orchestra zusammen. Wie kann man das einordnen in diese ganzen Größen?
Irgendwie merke ich das nicht. Ich dirigiere das Konzerthausorchester Berlin mit dem besten Opernhäuser in Berlin und Wien. Ich bin nicht so oft in Amerika, ehrlich gesagt. Ich war eigentlich, diesen Schritt habe ich nicht gemacht. Aber ich bin auf jeden Fall gut im Geschäft in Deutschland, in Österreich mit dem wirklich Top-Orchester dort. Und eigentlich mein Ziel dort ist immer das Gleiche. Diese musikalischen Ereignisse ganz schön zu machen, diese Momente zu kreieren, diese Zaubermomente zu haben. Das Publikum zu begeistern, das Engagement der Musiker mit diesem Engagement das Publikum zu überzeugen und diese Momente zu kreieren, wo das Publikum kommt in ein Konzert und die gehen weg mit Herzen, die geöffnet sind und Seelen, die erreicht sind oder bereicht. Und das kann man genauso gut mit Willoughby machen, als mit dem besten Orchester Berlin. Weil das Willoughby Orchester ist etwas ganz, ganz Besonderes, ganz speziell, ganz begeistert. Da ist ein wunderbares Gefühl mit Publikum, wo das Publikum, das ist so wie ein Familiengefühl. Und wir haben Spaß beim Musizieren. Das Publikum merkt das. Die sind davon begeistert. Und wir sind alle Freunde auf der Bühne. Das sind Leute, die da spielen, mit denen ich in der Schule war. Oh. Vor 45 Jahren.
Ach, Sie kennen die Menschen persönlich von ganz früher?
Ich kenne viele seit mehr als 40 Jahren.
Ach.
Ich bin mit diesen Leuten teilweise aufgewachsen. Die kennen mich, seit ich 11 Jahre alt war. Und das ist dann etwas ganz, ganz schön.
Das ist was ganz Besonderes.
Ja. Und wir haben da einen 93-jährigen Fagottspieler, der war 37 Jahre in der Sydney Symphony, John Cran, ein absolut legendär und spielt unglaublich toll, immer noch mit über 90.
Wow.
Also das ist etwas ganz Besonderes und das Publikum merkt das. Ja, es kann sein, dass nicht alle Noten perfekt sind, manchmal, aber eigentlich, was perfekt ist, ist die Energie, die Stimmung, die Atmosphäre. Das ist perfekt. Das trifft jedes Mal. Und das ist, was am Ende das Publikum merkt. wenn ein Cis vielleicht, ja, dieses Cis hätte vielleicht ein bisschen höher sein sollen.
Das merken die meisten sowieso nicht.
Merken niemand. Ich merke es. Aber das Zauber, die Stimmung, das merken alle. Und das ist am wichtigsten. Der Wunder.
Und das Programm, was Sie sich ausgesucht haben für dieses Gala-Konzert, was hier am 23. und am 24. Februar jetzt stattfinden wird, hört sich auch nach einer richtig festlichen Sache an.
Ja, wir fangen immer an mit dieser, das haben wir vor einigen Jahren angefangen, mit einem Gala-Konzert zusammen mit Pacific Opera. Das ist eine tolle Company, die trainieren die besten jungen Stimmen Australiens. Viele gehen dann zu einer internationalen Karriere oder die gehen in Opera Australia. Und jedes Jahr machen wir so ein kleines Thema. Und dieses Jahr, wir machen Wien als Thema. Also wir machen ganz viel Mozart, aber ich freue mich darauf, ich muss sagen, auf die erste Oper, die ich in Europa dirigiert habe. Und das war nämlich in Wien, das war Fledermaus. Und wir machen einige Arien und Finales und Duetten von die Fledermaus.
Von der Fledermaus, würde man dann sagen. Ja. Oder die Fledermaus in Anführungszeichen.
Ja, genau. Ja, das ist immer eine schwierige, auch für Deutsche, das ist immer, wie man das, das schreibt und sagt, ist anders. Aber ja, und das ist natürlich ein ganz tolles Programm. Ich moderiere auch ein bisschen während des Konzerts. Und das ist immer eine tolle Art und Weise, ein Jahr festlich, wie Sie so schön gesagt haben, anzufangen.
Und die Sänger, die dann dort auch auftreten und der Willoughby Symphony Choir, der ja auch beteiligt ist, tragen die dann auch Kostüme?
Die Sänger, ja, wir sind alle schön kostümiert. Auch ich werde einen Frack haben und die Musiker sind auch kostümiert
in Schwarz. Die sind auch schwarz-weiß.
Und die Sänger aber werden ganz bestimmt etwas zusätzlich dazu machen, um wirklich in ihre Charakter zu gehen, weil Oper ist etwas anderes. Und die Oper, ich dirigiere gerade La Bohème in Sydney.
Ja, ich habe gesehen, wie Sie das alles unterbringen, auf jeden
und,
Fall.
Und ja, Oper ist etwas anderes. Oper ist Schauspiel und Musik und Communication und der Liebe. Und wir müssen ganz viel. Aber was irgendwie schön ist, dass alles, was wir machen, hat mit Schönheit, mit Liebe, mit Freude zu tun. Und so ein Beruf, das ist ziemlich unglaublich.
Sie hörten ein Gespräch mit dem Dirigenten Dr. Nicholas Milton, der den Galaabend des Willoughby Symphony Orchestras eröffnet, zusammen mit vielen Teilnehmern am Samstag, den 23. Februar um 7 Uhr und am Sonntag, den 24. um 2 Uhr nachmittags, gibt es diese Gala-Vorstellung zu sehen, und zwar in der Concourse Concert Hall in Chatswood. Wer noch Tickets kaufen will, der kann anrufen unter 1300 795 012 oder auf der Internetseite theconcourse.com.au nachschauen.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.